Also es muss mindestens diesen Painpoint geben, dass man merkt, okay, das hat Folgen, das verursacht Kosten. Und das tut es, weil wir sehen, dass Burnout und auch psychische Erkrankungen immer häufiger werden und Arbeit als Belastungsfaktor eine Rolle spielt. Das heißt, wenn die Führungskraft das selber nicht merkt, dann muss es manchmal top-down geschehen. Also die nächsthöhere Ebene muss da ein Auge drauf haben und eine Rückmeldung geben und eine Veränderung verlangen.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Psychologin und CEO bei NAP, Neshe Oktay-Gür. Hallo Neshe, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Hi Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was machst du?
Ich bin Neshe, ich bin Psychologin und mittlerweile, es hat einen langen Werdegang gehabt, mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin Fee Kalter Unternehmensberatung und wir beraten Unternehmen zum Thema gesunde Arbeitskultur. Und da sind Schulungen, Coachings, Weiterbildungen, Trainings und so weiter alles mit drin.
Du hast jetzt in deinem LinkedIn-Profil auch stehen, Top Voice auf LinkedIn und Kolumnistin. Magst du mal so einen Rundumschlag machen, was du denn alles noch so machst?
Ja, auf meiner Mission quasi, die Arbeitswelt gesünder zu machen, nutze ich auch unter anderem eben LinkedIn als Plattform. Und das anscheinend so, dass es ankommt. Deswegen wurde ich letztes Jahr als eine der 5 Top Voices zum Thema Work-Life-Balance ausgerufen. Und seit Juni habe ich eine eigene Kolumne im Handelsblatt und schreibe da insbesondere über gesunde Führung für die führende Person, aber auch für die Organisation und für die geführten Mitarbeitenden. Das heißt, einmal arbeite ich quasi in den Unternehmen und helfe denen, eine gesündere Unternehmenskultur aufzubauen und gleichzeitig trage ich hoffentlich zum gesellschaftlichen Wandel bei, dass wir da eben Aufklärungsarbeit betreiben und alle gemeinsam ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Arbeit in erster Linie nicht krank machen darf, sondern sogar, wenn es gut läuft, zu einem gesunden und zufriedenstellenden Leben dazu beitragen kann.
Das heißt, du hast Psychologie studiert?
Genau. Ich habe Psychologie im Bachelor und im Master studiert und habe dann auch promoviert, alles an der Uni in Göttingen. Und danach habe ich eine Zeit lang klinisch gearbeitet. Also das ist so häufig der Werdegang als Psychologin. Das ist irgendwie klar, dass man klinisch arbeitet. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und unterwegs habe ich quasi gemerkt, dass in der Präventionsarbeit der viel, viel größere Hebel liegt, dass wir, wenn wir unser Leben, unsere Arbeit, alle Lebensbereiche so gestalten, dass sie uns unterstützen und eben nicht erkranken lassen, dass wir dann vieles vermeiden können, was dann wieder schwer rückgängig zu machen ist oder zu verändern ist. Und so hat es mich in die Präventionsarbeit getrieben.
Und wie kam es dazu, dass du Psychologie studiert hast?
Oh, das habe ich sehr früh beschlossen. Mich hat einfach das Denken fasziniert. Es war unfassbar spannend für mich, wie diese Maschine in unserem Kopf funktioniert. Das heißt, mittlerweile weiß ich, dass das die Kognitionswissenschaften sind, die mich da besonders, oder die kognitive Psychologie ist, die mich da besonders gecatcht hat. Und war das der einzige Weg quasi, sich damit näher beschäftigen zu können, dass man Psychologie studiert. Das konnte ich dann und habe es dann gemacht.
Du hast gerade vorhin dieses Buzzword Work-Life-Balance gesagt. Kannst du mal beschreiben, was das für dich bedeutet?
Das bedeutet für mich in erster Linie, dass Arbeit nicht alles ist. Und häufig wird an dem Begriff ja kritisiert, dass es sich so anhört, als wäre eben Arbeit das eine, Leben das andere. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das tatsächlich die Realität der Menschen widerspiegelt. Für viele von uns ist es so, dass wir die meiste Zeit an der Arbeit, mit der Arbeit, im Rahmen der Arbeit verbringen und dann gucken müssen, wie wir unser restliches Leben in der restlichen Zeit quasi unterbringen. Und das ist schon ein Missstand, das sehe ich auch so, das sollte anders sein. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir mit einer begrifflichen Klärung nicht dahin kommen, dass es anders wird, sondern dass wir erstmal wirklich gucken müssen, was sind eigentlich die anderen Lebensbereiche, die es neben der Arbeit zum Glück noch gibt, welchen Stellenwert haben die, welchen Stellenwert räume ich als Individuum diesen anderen Lebensbereichen auch ein und wie gliedert sich Arbeit im Endeffekt in mein Leben mit ein und nicht alle anderen Lebensbereiche meiner Arbeit unter. So verstehe ich das.
Und zu dem Thema berätst du dann Unternehmen?
Das ist eher ein Inhalt, den ich im Coaching habe. Das heißt, wenn ich mit Individuen arbeite, die merken, dass es nicht mehr so in eine gute Richtung geht, dass Arbeit zu viel Raum einnimmt, zu viel Platz in ihrem Kopf einnimmt und auch zu viel Zeit einfach einnimmt, dann geht es darum zu gucken, wie finden wir eine gute Balance, um letztendlich eine gesunde, um die mentale Gesundheit zu wahren und einem potenziellen Burnout zu entgehen. Auf der Unternehmensseite ist es eher so, wie können wir Arbeit so gestalten, dass Menschen noch Raum für andere Dinge haben, dass sie eben nicht 24 Stunden am Tag an die Arbeit denken müssen, sondern von der Abstand gewinnen können, auch andere Lebensbereiche integrieren können und die Arbeit so gestaltet ist, dass die Leute langfristig gesund und somit auch arbeitsfähig bleiben.
Und hast du da so einen allgemeinen Tipp, wo man sagen kann, das wäre so der erste Schritt, um seine eigene Work-Life-Balance zu verbessern?
Ich glaube, am wichtigsten ist, und das ist schade, dass das so gängig ist, ist, dass wir ja so eine Always-on-Mentalität mittlerweile in vielen, vielen Branchen haben. Die Leute sind immer erreichbar, sie reagieren immer, wir sind auf so vielen unterschiedlichen Kanälen erreichbar. Man kann uns eine Mail schreiben, man kann uns Slacken, man kann uns auf Teams anschreiben, man kann uns auf LinkedIn anschreiben, auf Insta anschreiben und so weiter. Und das macht es so schwierig, Distanz zur Arbeit zu gewinnen. Und gleichzeitig geht eben der Trend in Richtung Work-Life-Blending, dass wir dahin gehen, dass wir beides ein bisschen mehr vermischen und auch flexiblere Arbeitsmodelle etablieren. Und da ist aber mein Ansatz eher der, dass Grenzen Gold wert sind. Arbeit muss Grenzen haben und diese Grenzen müssen nicht nur bedeuten, ja, dann sitze ich nicht mehr an meinem Arbeitsplatz, aber gucke halt auf meinem Handy immer, ob eine Mail reingekommen ist, sondern es müssen klare Grenzen sein, wo wir nicht arbeiten und zwar aktiv nicht arbeiten. Und das ist, glaube ich, so dieser Grundsatz, der häufig schon verloren gegangen ist, dass es Zeiten geben muss, in denen wir nicht gerade schlafen, sondern wach sind und bei Bewusstsein sind und nicht arbeiten. Und das muss mit klaren Grenzen gezogen und verteidigt werden.
Könnte da sowas helfen wie ein Telefon nur für die Arbeit? Ich meine, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen oldschool, weil jeder hat so sein eigenes Smartphone und damit kann man immer irgendwie eben, wie du gesagt hast, überall erreichbar sein und alle Kanäle nutzen. Und dieses Arbeitsgerät, das war früher vielleicht häufiger so, ist ja heute gar nicht mehr so häufig so, aber könnte das so ein Schritt zurück sein, um dann wieder mehr Work-Life-Balance zu generieren?
Ja, das ist häufig eine Maßnahme, die ich einführe und dann auf eine ähnliche Reaktion stoße, wie du sie gerade beschrieben hast. Ne? Das ist irgendwie oldschool, dass wir da so die Dinge trennen und voll umständlich, dass man dann zwei Telefone hat. Man muss die auch immer überall hin mitnehmen, wenn man gerade arbeitet und so. Und trotzdem kann eben so eine klare Trennung, das ist ja eine richtig physische Grenze quasi, ne? Die einen Dinge sind auf dem einen Telefon und die anderen sind auf dem anderen. Das kann sehr hilfreich sein und eine Orientierung sein. Aber wer sagt, das ist mir jetzt so abgefahren, das mache ich nicht, da bringt natürlich auch die moderne Technik viele Möglichkeiten. Man kann auf den meisten Telefonen die Benachrichtigung auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen, sodass man danach gar nicht mehr benachrichtigt wird. Man kann die Nutzungsdauer von bestimmten Apps einschränken und das dann auch komplizierter machen, dass man dann irgendwelche Rätsel lösen muss, um da wieder dran zu kommen. Also die Hürde einfach erhöht, um eben nicht automatisch, und das kennen viele, wenn sie irgendwie ihr Handy in die Hand nehmen, dass man dann in einer bestimmten Reihenfolge bestimmte Apps eben abklappert und manche davon sind mit der Arbeit verbunden, auch wenn man das gar nicht will. Und um solche Automatismen zu durchbrechen, können auch das gute Maßnahmen sein.
Jetzt hast du schon so ein paar Tipps gegeben in dem Bezug und um Tipps und Tricks und Lebenserfahrung geht es auch hier im Podcast. Kommen wir mal zu deiner ersten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
Ja, ich habe mich so ein bisschen auf das Thema gesunde Unternehmenskultur konzentriert bei den Weisheiten, die ich rausgesucht habe für heute. Und die erste ist, gesunde Führung fördert nachhaltigen Erfolg. Was ich damit meine ist, dass in vielen Unternehmen, die wir begleiten, oder eigentlich, das darf ich, glaube ich, verallgemeinern, in allen Unternehmen spielen Führungspersonen einfach eine unfassbar wichtige Schlüsselrolle. Einmal für den, insgesamt für den Erfolg des Unternehmens, aber eben auch für die Individuen und dafür, wie die Mitarbeitenden sich fühlen, ob das Team glücklich und zufrieden ist, langfristig im Unternehmen bleibt oder nicht. Und da, finde ich, spielt die Führung eben diese Schlüsselrolle und müsste gesund sein im Idealfall.
Und was bedeutet in dem Fall gesund?
Das ist eine sehr gute Frage, weil häufig diskutieren wir über Führung dahingehend, wann sie denn toxisch oder dysfunktional ist, wann sie uns belastet. Und eigentlich hat Führung aber eben das Potenzial, gesund zu sein. Das bedeutet zum einen, dass die Führungsperson selber nicht unfassbar überlastet ist. Das ist häufig etwas, was wir erleben. Dass Führung ein eigenes Kontingent hat für die Führungsperson und nicht irgendeine Aufgabe ist, die sie noch zusätzlich machen soll. Also eigentlich was Operatives hat und am Projekt mitarbeitet und dann müssen sie noch irgendwie Leute managen. Das überfordert natürlich und das macht, dass die Führungspersonen auch einfach gar keine Kraft und Ressourcen haben, sich noch um andere zu kümmern. Also erstmal muss die Führungsperson selbst gut unterstützt werden, in die Rolle gut reinwachsen können, die benötigten Skills bekommen. Das ist so der Grundbaustein. Da muss Work-Life-Balance vorherrschen, da muss Entwicklung sein, da muss Weiterbildung sein bei der Führungsperson. Und die ist dann eben auch in ihren Folgen gesund, wenn die Führungskraft dazu in der Lage ist, die Belange der Mitarbeitenden des Teams zu sehen, Lösungen zu finden, unterstützend zu sein und den eigenen gesunden Arbeitsstil weiterzugeben. Und eben nicht zu fordern, dass man dann halt auch am Wochenende arbeitet und auch nachts um 11 noch, abends um 11 noch erreichbar ist oder halt 5 Überstunden am Tag das Normalste auf der Welt sind.
Und wie macht das jetzt eine Führungskraft, die in diesen Dingen, die du jetzt gerade beschrieben hast, 5 Überstunden am Wochenende arbeiten, da gibt es ja Menschen, die das nicht als ungesund betrachten, auch für sich selbst. Mhm. Wie kann so eine Person lernen, gesunder zu führen?
Das leider, also es muss immer ein Painpoint geben, damit Menschen irgendwas verändern. Und wir sehen häufig, dass kurzfristig eben nicht so gesunde Führungsstrategien und Menschen mit nicht so gesunden Führungsskills kurzfristig belohnt werden und vorankommen. Wenn die gesamte Unternehmenskultur so ausgerichtet ist, dass gerade das befördert und gefordert wird, dann ist es sehr, sehr schwierig, da eine Veränderung reinzubringen. Es muss eben dieser Leidensdruck da sein. Und der entsteht häufig, wenn Organisationen merken, ups, bei uns will ja gar keiner mehr arbeiten. Das hat ja dauernd irgendwer Burnout. Und mit der einen Führungskraft da, mit der will ich auch als nochmal Vorgesetzter oder Geschäftsführer gar nicht reden, weil der ist immer so belastet und so explosiv, dass es total unangenehm ist. Also es muss mindestens diesen Painpoint geben, dass man merkt, okay, das hat Folgen, das verursacht Kosten. Und das tut es, weil wir sehen, dass Burnout und auch psychische Erkrankungen immer häufiger werden und Arbeit als Belastungsfaktor eine Rolle spielt. Das heißt, wenn die Führungskraft das selber nicht merkt, dann muss es manchmal top-down geschehen. Also die nächste höhere Ebene muss da ein Auge drauf haben und eine Rückmeldung geben und eine Veränderung verlangen. Oder eben, was auch sehr häufig der Fall ist, die Leute machen das eine Zeit lang und merken, auch die Führungskräfte, dass sie selbst daran ausbrennen, dass sich etwas verändern muss, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das passiert leider häufig viel zu spät, aber zum Glück ist es so, dass wir immer etwas verändern können. Es ist quasi nie so zu spät, dass es unveränderbar ist alles, sondern es ist dann eben so, dass wir Schadensbegrenzung betreiben und eine neue und gesündere Arbeitsweise entwickeln können.
Gibt es Möglichkeiten, das frühzeitig oder rechtzeitig zu erkennen?
Ja, absolut. Also da geht es dann darum, dass das Unternehmen und eben die Menschen, die das Unternehmen vertreten und auch Führungskräfte, ein Interesse daran haben müssen. Also man kann eine Analyse machen, wie ist eigentlich unsere Unternehmenskultur, wie ist eigentlich unsere Führungskultur, wie ist eigentlich das Feedback für unsere Führungskräfte und zwar nicht von ihren eigenen Führungskräften, sondern so 360-Grad-Feedback, die Vorgesetzten, die Peers und die von der Person geführten Menschen sollten da Feedback geben können. Und es muss natürlich eine adäquate psychologische Sicherheit da sein im Unternehmen, dass die Leute auch ihre echte Meinung äußern können. Aber schon allein, dass sie abgefragt wird, kann manchmal ein Zeichen sein. Nämlich eins, dass man das ernst nehmen möchte und eine Veränderung vorantreiben möchte. Und wenn man eben auf das Wohlbefinden der Menschen guckt, auch wenn man es jetzt rein quasi aus geschäftlichem Interesse macht, weil natürlich das Wohlbefinden sich auf die Produktivität auswirkt, dann kann das sehr frühzeitig schon Anzeichen anzeigen, weil häufig Menschen das schon anmerken, wenn das nicht in eine gute Richtung geht, aber eben die EntscheidungsträgerInnen nicht so drauf gucken. Das heißt, wenn man mit offenen Augen und ergebnisoffen da rangeht und wirklich das sich anschauen möchte, dann findet man sehr frühzeitig Anzeichen und kann eben in eine deutlichere Prävention gehen.
Und wenn man jetzt auf Gründer und Gründerinnen schaut, was können die machen, um von vornherein eine richtige Führungskultur zu etablieren?
Da haben wir häufig die Herausforderung, dass wenn gerade ein Startup oder ein Unternehmen eben im Wachsen ist und Führung das erste Mal Thema wird, dann sind sich die Menschen häufig sehr nah. Es ist alles sehr freundschaftlich, es ist irgendwie alles neu für alle Beteiligten und man weiß häufig, was man alles nicht machen möchte. Man möchte es nicht so machen wie im großen Konzern, wo alles so anonym ist und so. Man hat eben einen Blueprint quasi für das, wie es nicht sein soll. Das reicht aber nicht, um zu definieren, wie es denn sein soll. Und weil eben in solchen Neuformierungen oder Teams die Führungskräfte häufig auch die EntscheiderInnen sind, also es sind meistens die Menschen, denen das Unternehmen gehört, haben sie natürlich einen viel größeren Einfluss und können bei den Grundsätzen anfangen, was die Werte sind, was einmal die Werte des Unternehmens sind, was aber auch die eigenen Werte sind und wie man das eigentlich das Miteinander insgesamt, aber auch das Führen und geführt werden gestalten möchte. Und wenn da eine Klarheit an den Werten ist, dann kann das ein Kompass sein, um zu gucken, was bedeutet das jetzt für uns als Team? Was bedeutet das jetzt für mich als Führungsperson? Was bedeutet das jetzt, wie wir mit Konflikten umgehen und so weiter? Und auch das ist etwas, wo es eine gute Idee ist, in eine Formierung zu investieren, in Workshops zu investieren, wo man guckt, wie möchten eigentlich ich und die Menschen, mit denen ich mir ja so nahe stehe und wir das ja gemeinsam hier machen, das Ganze eigentlich gestalten. Das heißt, es sollte eine bewusste Gestaltung sein und nicht etwas sein, was sich halt so ergibt. Da sehe ich eher die Gefahr.
Also auf jeden Fall erstmal auf sich selbst schauen und schauen, was will man überhaupt und wo soll es hingehen und dann kann man das weitergeben. Mhm. Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit.
Ja, die sagt, mentale Gesundheit ist der Schlüssel zur Resilienz. Und was ich damit meine, ist, dass das wahr ist auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir uns Individuen angucken, dann brauchen wir eine gewisse mentale Gesundheit, um die Fähigkeit zur Resilienz zu haben. Und mit Resilienz meinen wir, dass wir mit Herausforderungen und Veränderungen so effektiv umgehen können, dass wir uns relativ schnell von ihnen erholen und zu unserer normalen Leistungsfähigkeit zurückfinden. Da ist einmal eben wichtig als Individuum, wenn wir gerade psychisch erkrankt sind, dann sind wir eben nicht mehr resilient und können so viel zusätzlich noch managen, weil unsere Ressourcen in unsere mentale Gesundheit fließen. Und gleichzeitig gilt es auch auf Unternehmensebene. Wenn ein Unternehmen resilient sein möchte mit Veränderungen am Markt, mit Unsicherheiten, mit neuen Herausforderungen gut umgehen können möchte, dann brauchst Change im Unternehmen. Und damit dieser Change gelingen kann, braucht es mentale Gesundheit bei den Mitarbeitenden. Und zwar so, dass eben das Unternehmen die Menschen darin unterstützt, weil wir wissen, dass mindestens oder in der Regel jeder Zweite im Verlauf seines Lebens von einer psychischen Erkrankung betroffen sein wird. Es ist kein Randphänomen. Wir können nicht einfach nicht Leute einstellen, die mal krank werden. Das geht nicht, auch wenn es ethisch sowieso schon fraglich ist, aber auch ganz in der Umsetzung ganz realistisch. Es geht einfach nicht. Wir müssen uns mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen. Und weil das so ist, müssen Unternehmen auch da rein investieren, dass ihre Mitarbeitenden gesund sind, damit das Unternehmen zukunftsfähig und resilient bleibt. Und das wird häufig vergessen.
Und was sind da so die wichtigsten oder die ersten Schritte, um genau diesen Schlüssel, wie du ihn nennst, zu kreieren oder aufzubauen?
Da ist die Stigmatisierung das Wichtigste. Es ist leider so, dass weiterhin gesellschaftlich psychische Erkrankungen, aber auch schon Belastungen, belastet sein, angeschlagen sein, stigmatisiert ist. Es wird als ein Anzeichen für Schwäche gesehen. Und solange das so ist, werden wir es nicht schaffen, dass wir mehr über mentale Gesundheit und auch Gesundheitsförderung sprechen können. Das heißt, in erster Linie, der allererste Schritt ist eine Entstigmatisierung. Und das kann geschehen, indem das Unternehmen sich klar dazu bekennt, dass mentale Gesundheit eine Rolle spielt. Es muss nicht so weit kommen, dass jeder im Unternehmen jetzt erzählt, welche psychischen Erkrankungen er oder sie mal hatte oder hat oder haben könnte und so weiter. Es geht nicht um einen Seelenstriptease, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, sondern es geht darum, dass man in erster Linie überhaupt über Belastungen und Herausforderungen sprechen kann. Und davon sind schon die meisten Unternehmen meilenweit entfernt, weil immer wieder sowas kommt, ja, bei uns sind alle gesund, weil also wie sollte denn jemand mit einer Belastung auch diesen Job machen? Und das unterschätzt natürlich total und stigmatisiert auch total, weil Menschen mit Herausforderungen, dazu gehört wie gesagt fast jeder Zweite, sind durchaus dazu in der Lage, Dinge zu managen und ihr Leben zu gestalten und zu arbeiten. Das heißt, Menschen mit Herausforderungen und oder Erkrankungen gleich sind Teil des Arbeitslebens. Sie haben es halt nur noch schwerer als alle anderen. Und gleichzeitig ist Arbeit einer der Faktoren, der dazu führt, dass viele von uns erkranken. Es ist einer der Belastungsfaktoren. Und toxische Unternehmenskulturen spielen auch eine Rolle dabei, dass Menschen erkranken. Dementsprechend müssen wir dahin kommen, dass wir offener über Gesundheitsförderung sprechen und auch aufklären. Also wirklich, ich setze das alles gar nicht so hoch an. Wenn das Unternehmen schon allein einen Vortrag mal zum Mental Health Day organisiert und bezahlt und sagt, ne, geht da hin, ihr kriegt diese Stunde nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern es ist auch Arbeitszeit, nehmt da wirklich dran teil. Das allein kann so ein großes Zeichen setzen. Es muss nicht gleich so sein, dass man ein komplettes Angebot hat oder so. Es geht darum, einfach zu zeigen, dass das Unternehmen eben bei dieser Stigmatisierung nicht mitmacht, sondern aktiv dagegen ankämpft und das zu einem Thema macht, worüber man sprechen darf. Das ist, glaube ich, so der grundlegendste und wichtigste Schritt.
Jetzt hat mentale Gesundheit ja nicht nur, ich sage bewusst nur, was mit Arbeiten zu tun, sondern es kann ja auch am privaten Umfeld liegen. Hast du da Erfahrungswerte oder Studien oder eben Wissen zum Thema, wie man im privaten Umfeld seine mentale Gesundheit sich aufrechterhält, sage ich mal?
Also natürlich ist Arbeit nicht der einzige Lebensbereich, der zu einer Belastung werden kann. Auch einfach Lebensereignisse, Schicksalsschläge, akute Dinge, die Stress auslösen, auch an sich positive Veränderungen, an die wir uns anpassen müssen, können eine Belastung darstellen. Und gleichzeitig kann insbesondere dann auch Arbeit eine unfassbar große Ressource sein, wenn sie halt problemlos läuft, wenn wir daraus Freude und Stabilisierung erleben und da ganz viel mitnehmen können. Und auch wenn es privat nicht läuft quasi oder da Probleme sind, dann sind FreundInnen und Verwandte, nahe Angehörige einfach immer eine gute Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann, wo man sein Erleben, das gilt auch natürlich auch für die Arbeitsprobleme, aber insbesondere auch da, wo man das Leid teilen kann, gemeinsam drauf gucken kann, was da ist und sich Unterstützung holen kann. Also soziale Unterstützung ist eigentlich die größte Ressource, die wir haben. Und gleichzeitig ist Einsamkeit eine der aktuellen und akutesten Herausforderungen, mit denen wir als Gesellschaft zu tun haben. Die meisten Menschen fühlen sich einsam, was nicht bedeutet, dass sie alleine sind. Kann sehr gut sein, dass sie eigentlich mit ganz vielen Menschen Kontakt haben, aber eben keine Verbundenheit fühlen. Und da würde ich sagen, ist das Wichtigste, was wir verändern müssen, dass wir füreinander da sind, dass wir alle nach der Arbeit noch genug Kapazitäten haben, um unser soziales Umfeld zu unterstützen und da zu gucken, was braucht eigentlich meine Freundin oder mein Nachbar von mir, wie kann ich jemand anderen unterstützen, wie kann ich für jemanden da sein, und wir so eine Gemeinschaft haben, die einiges auffangen kann. Was leider natürlich nicht immer der Fall ist und wo wir uns manchmal das suchen müssen und auch die Unterstützung suchen müssen.
Und da ist auch wieder die Work-Life-Balance, dass es beides miteinander zu tun hat.
Ja, ja, wenn alle eben den ganzen Tag arbeiten und nach der Arbeit erstmal auf ihr Leben klarkommen müssen, dann hat halt keiner mehr die Ressourcen übrig, um sich um überhaupt irgendjemand anderen zu kümmern, und dann vereinsamen wir alle noch mehr. Also es heißt eben nicht umsonst Work-Life-Balance, damit die anderen Lebensbereiche gut bespielbar sind für uns oder damit wir da Flexibilität und auch Resilienz haben, spielt eben die Arbeit eine unfassbar wichtige Rolle. Und auch keine Arbeit zu haben, spielt beispielsweise eine Rolle. Auch Arbeitslosigkeit ist eine unfassbar große Belastung und Einschränkung der Möglichkeiten. Also auch dieses Extrem. Auch da ist Work-Life-Balance wieder valide.
Okay, wir haben ja noch eine Weisheit offen. Was hast du denn als dritte Weisheit mitgebracht?
Ich habe noch mitgebracht, effektive Kommunikation ist das Herzstück einer starken Unternehmenskultur. Und das auch die Beziehungen, die wir als Mitarbeitende oder Kolleginnen oder Führungskraft und Teammitglied oder eben Mensch und Unternehmen haben, ist eine Beziehung. Und auch für diese Beziehung gilt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir offen und transparent kommunizieren. Das geht natürlich nicht immer gleichermaßen, weil es was mit Vertrauen zu tun hat. Wir müssen in einem gewissen Maße vertrauen können, dass wir die Dinge, die wir denken und fühlen, auch ausdrücken können. Und auch dieses Vertrauen kann hergestellt werden. Die Kommunikation, die wir benötigen, ist nicht nur von Individuum zu Organisation. Also wenn irgendwas nicht passt, dass man dann als Mitarbeitende sich bemerkbar macht und sich Hilfe sucht, sondern auch andersrum. Immer wieder haben wir das Problem, dass Menschen merken, oh, vielleicht ist mein Arbeitsplatz gar nicht mehr so sicher, vielleicht werde ich wegrationalisiert, vielleicht gibt's meine Stelle oder meine Abteilung bald nicht mehr, aber da wird nicht klar kommuniziert, weil das auf Unternehmensseite noch nicht klar ist oder weil man keine Lust hat, mit den Gefühlen der Leute umzugehen. Und es hat sich quasi bewährt, immer so offen wie möglich miteinander umzugehen. Das bedeutet, in der Kommunikation eben transparent zu sein und auch Gespräche zu führen, die sich erstmal unangenehm anfühlen, weil wir natürlich immer die Tendenz haben, solche Gespräche eher aufzuschieben oder zu vermeiden, weil es fühlt sich halt nicht so gut an, jemandem da schlechte Neuigkeiten zu überreichen. Und gleichzeitig ist es so, je mehr wir es aufschieben, umso größer werden die Probleme. Also das kennt bestimmt jeder, wenn wir mit jemandem ein kleines Problem haben, uns irgendwas stört, beispielsweise, dass die Person immer 2 Minuten zu spät in den Call kommt oder zum Treffen kommt und wir sagen, naja, ist ja jetzt nichts, das brauche ich jetzt nichts sagen. Aber innerlich fangen wir an, Buch zu führen und merken, ah ja, diesmal 2 Minuten, diesmal 3 Minuten, ah ja, jetzt sind wir schon bei 5. Und dann merken wir uns das die ganze Zeit und das Problem vergrößert sich in uns drinne, ohne dass das Gegenüber überhaupt eine Ahnung davon hat, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und so ähnlich multiplizieren sich alle Probleme, wenn wir nicht darüber sprechen. Auch wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, wenn ich das nach dem ersten Mal sage und sage, oh, du hast mich jetzt aber 2 Minuten warten lassen, mir ist irgendwie wichtig, dass das in Zukunft nicht passiert oder was können wir tun, damit du pünktlicher bist, dann haben wir ein Warnsignal gegeben, dann weiß die andere Person, dass da was bei uns passiert ist. Vielleicht schafft sie es trotzdem nicht, pünktlich zu sein, aber zumindest habe ich das kommuniziert. Und mache eine Prävention, dass eben keine große Sache draus wird. Das gilt eben für das Kleinste, aber auch für das Größte. Wir müssen offen kommunizieren und sagen, was Sache ist, damit die Probleme auch gelöst werden können.
Jetzt hast du bei deiner Weisheit gesagt, effektive Kommunikation. Mhm. Was meinst du denn genau mit dieser effektiven Kommunikation? Jetzt am Schluss hast du offene Kommunikation gesagt. Und das unterscheidet sich aber schon noch so ein bisschen zur effektiven Kommunikation. Was ist da für dich dieses Effektive?
Häufig ist es so, dass wenn wir eben über offene Kommunikation sprechen, dann plötzlich ungefiltert alles aufeinander losgeprasselt wird. Auch im Unternehmen, dass dann alle Informationen plötzlich für jeden verfügbar sind und auch unklare Dinge, auch unkonkrete Dinge weitergegeben werden. Und zu einer gesunden und guten Führung gehört auch das Filtern, dass man schaut, was ist jetzt gerade wichtig, worauf müssen sich die Leute konzentrieren und was sind quasi andere Details, die noch nicht akut oder noch nicht wichtig sind. Da zu selektieren und zu gucken, worauf konzentrieren wir uns jetzt, was ist jetzt wichtig, was hat jetzt Dringlichkeit, und nur das zu kommunizieren und darauf den Fokus zu legen, macht unsere Kommunikation effektiv. Dazu vielleicht auch ein Beispiel. Häufig, wenn ich Menschen auf schwierige Gespräche vorbereite, dann haben wir einen Aufhänger in der Regel, ne? Also letztes Mal ist XY passiert und dann will man darüber sprechen und dieses Problem lösen oder da zu einer Veränderung kommen. Und dann bei der Vorbereitung sagen die Leute dann ja. Und außerdem hat die Person noch das gemacht und jenes gemacht und dieses gemacht und letztes Jahr war noch das, wo ich immer wieder helfen muss, dass wir fokussiert sind und effektiv bleiben und eben nicht ein, und dann hast du das gemacht und dann hast du jenes gemacht, so eine Meckertirade draus machen, sondern uns auf einen Inhalt und auf ein Problem und dessen Lösung konzentrieren und dann in der Kommunikation effektiv bleiben und wirklich nur das kommunizieren, was in dieser Situation wichtig ist zur Lösung des Problems und dabei eben offen und transparent sind.
Gibt es da Tipps, Tricks, Tools, um so eine Kommunikation effektiv zu machen?
Sich auf eine Sache konzentrieren. Und damit man sich auf eine Sache konzentrieren kann, muss man wissen, wo das Gespräch hingehen soll. Man kann es natürlich nicht immer komplett planen oder kontrollieren, aber wir sollten eine Zielsetzung für einen Kommunikationsakt haben. Und dann gucken, wie kann ich es runterbrechen und jede Information, die ich da zusätzlich reinnehme, nochmal quasi überprüfen, ob sie denn zielführend ist, ob sie denn wichtig ist, ob sie denn in dieses Gespräch gehört. Also wirklich immer wieder einen Test machen, ob die Dinge notwendig sind, ob sie wichtig sind und ob sie in diesem Kontext richtig sind. Ich glaube, das ist eine gute Faustregel.
Okay, also die Kommunikation, also die eigene Kommunikation auch immer wieder zu überprüfen und zu schauen, mache ich denn selbst effektive Kommunikation?
Ja.
Okay, dann haben wir drei Weisheiten zusammen. Dann wären wir theoretisch am Ende. Es kommt jetzt aber noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Oh, ich würde mir selbst sehr viel Spaß wünschen bei all dem, was ich da vorhabe. Das mit 13 wusste ich, dass ich auf jeden Fall studieren will, aber noch nicht, dass ich Psychologie studieren will. Und ich würde mir mehr Flexibilität in meinen Entscheidungen empfehlen, weil ich da sehr festgefahren war auf diesem Plan und mir gewünscht hätte, vorher schon mehrere Wege sehen zu können.
Also mehr Spaß und mehr Flexibilität.
Ja.
Super, dann sind wir am Ende. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und deine Weisheiten.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das tolle Hosten.
Gerne. Sehr schön. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.
Ciao. Das waren die Dreisheiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.